Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Golffreunde und Tee-Time-Zuhörer. Ja, ihr hört es richtig, ich bin nicht Jens Zielinski. Ich bin Bernd Ritthammer. Neben mir im Bildschirm ist Florian Fritsch. Guten Morgen, Flo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Irgendwie fehlt einer, oder?
Es fehlt einer. Er ist dabei. Also ihr glaubt es ja nicht. Er ist dabei. Ich sehe nur ein Pod-Ever-Logo. Wir sehen ihn nicht und wir hören ihn auch besser nicht. Und das ist auch wirklich besser, weil wir haben vorhin im Vorgespräch, hat er sich kurz zu, kann man das Wort gemeldet nennen? Ich glaube nicht. Er ist erkältet oder was auch immer. Er hat die Krätze. Jens Zielinski hat die Halskrätze und hört sich wirklich beschissen an. Und deswegen soll er seine Stimme schonen und Flo und ich übernehmen. Es tut uns sehr leid. Die große Leitung, der große Host dieser Show ist nicht dabei und wir tun unser Bestes, Flo, oder?
Ja, ich weiß. Es ist echt eine große Lücke entstanden. Ich weiß nicht, ob wir diese Fußstapfen irgendwie füllen können, aber irgendwie werden wir es doch über die Bühne kriegen. Ich meine, ich habe es jetzt auch ab und zu mal geschafft, sage ich mal, bei so einer Live-Übertragung in das Turnier reinzustarten, wobei ich da immer das Gefühl habe, dass das mit so der holprigste Part ist. Aber ich finde, du hast es heute super gemacht, also genial.
Eine Sache habe ich vergessen, wir nehmen auf am Montag, den 29.04. Es ist 8.38 Uhr. Lieber Flo, was hast du denn gemacht die letzten 4 Tage?
Was ist denn da passiert? Es war so eine Kombination aus Golftraining geben in den diversen Golfclubs, einmal in Mannheim, in Lobenfeld, aber natürlich dann auch kommentieren immer wieder abends zwischen 21 Uhr und irgendwie 1 Uhr morgens. Dann 5 Stunden später schicken einen die Kinder dann wieder raus und dann ist Kaffee quasi so das Lebenselixier. Und das hat sich dann jetzt so 4-mal wiederholt, aber es war ein geiles Turnier, Surrey Classic of New Orleans. Ich persönlich bin ja ein riesengroßer Fan davon. Ich mag ja manchmal so diese Teamgeschichten, weißt du, so auf der Tour ist es ja eigentlich immer relativ einfältig. Du hast jeden Montag, Dienstag so deinen Reisetag, Trainingstag und dann kommt am Mittwoch Divid Wednesday, wo alle trainieren oder Pro-Am spielen.
Divid Wednesday? Den Begriff kenne ich gar nicht.
Doch, Divid Wednesday.
Das ist quasi der Grind-Tag.
Das ist der Grind-Tag, weißt du? Das habe ich mal kennengelernt von einem ehemaligen Caddy Barry, der gesagt hat, Divid Wednesday heißt so, weil entweder spielst du halt Pro-Am oder du siehst eigentlich den ganzen Tag auf der Driving Range irgendwelche Divids in der Gegend rumfliegen. Deswegen Divid Wednesday.
Caddy Barry schuldet mir übrigens immer noch Geld.
Falls du das hörst, Barry.
You still owe me money.
Genau.
Deswegen, liebe Kinder, bezahlt euren Caddy niemals im Voraus.
Nein.
Mehr möchte ich gar nicht drauf eingehen auf die Geschichte.
Ich bin gerade am Überlegen, wieso der 13-jährige Noah oder die 12-jährige Stefanie so einen Caddy hat und dem einfach mal vorab bezahlt.
Also ich sag mal, was die, die bezahlen im Geld dafür, dass genug Süßigkeiten im Bag sind. Aber sag mal hier, Surrey Classic, also ich meine, ich will ja gar nicht so tun, als wüsste ich es nicht. Ich meine, wir haben prominente Gewinner, die Iren haben es gerissen, Shane und Rory. Und haben es auch noch entsprechend gefeiert.
Ja, also eine Sache vorweg, lass uns doch mal mit dem Sportlichen anfangen. Also, das war so ein kleines 4-Tages-Turnier in 2er-Teams und am Donnerstag und Samstag wurde im Bestball-Modus gespielt. Deswegen dann auch die etwas tieferen Scores. Da konnten dann auch die Spieler mal so minus 10, minus 11 spielen. Freitag und Sonntag war jeweils klassischer Vierer. Da drehte es sich auf einmal. Da ging es dann auch mal für das ein oder andere Team in die andere Richtung. Aber am Ende gewannen sie mit minus 25, was ich echt nicht gedacht hätte. Also minus 25 war schon so eine Zahl, wo ich gedacht habe, boah, nee, damit bist du so 1-2 Schläge vom Siegerpodest weg. Aber am Ende hat es dann gereicht, sind dann in ein Stechen reingegangen gegen Chad Ramey und Martin Traynor und konnten dann am letzten Loch an dem Par 5 mit ein Paar gewinnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chad Ramey und Martin Traynor haben da keine so gute Figur abgegeben. Aber soll es drum gewesen sein, die Iren haben gewonnen. Es war der erste Auftritt von Rory McIlroy bei diesem Turnier. Und so gut wie er sportlich war, so dann doch amateurhaft war es dann im Anschluss, oder Bernd?
Man hat doch Videos gesehen von ihren Karaoke-Versuchen. Ich glaube, was haben sie gesungen? Small Town Girl? Was haben sie gesungen? Und also ich sag mal, es war, glaube ich, allen egal, weil alle waren einfach betrunken. Und dann hört sich doch jeder an wie Celine Dion, finde ich. Aber da können sie noch dran arbeiten. Aber weißt du was? Endlich muss das Internet nicht mehr diese Statistik rauskramen, dass Rory McIlroy bisher in diesem Jahr weniger verdient hat als Scotty Schefflers Caddy. Endlich hat er ihn überholt. Gott sei Dank. Ich konnte sie nicht mehr sehen, diese Beiträge. Aber ich finde es auch absolut ein geiles Turnier und ich finde, es sollte mehr davon geben. Also auch allein schon dieses, dass du halt einfach die Herren und die Damen zusammen hast. Ich meine, die Nelly Korda spielt ja, glaube ich, immer mit und noch viele weitere. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich war selber unterwegs, deswegen habe ich nicht viel verfolgt. Du hast es besser gesehen, Flo, was es da alles für coole Paarungen gab. Aber ja, das mixt sich halt alles so geil da rein und ist sicherlich was, ich sag mal, das könnte auch häufiger als einmal im Jahr stattfinden, finde ich.
Also auch eine coole Sache fand ich, dass Eric Cole, der PGA Tour Rookie of the Year vom letzten Jahr, da hat er sich gegen Ludwig Orbeck durchgesetzt. Der hatte Ross Cochran mit dabei, ein Spieler, der selber mal 599 Turniere auf der PGA Tour gespielt hat, hat jetzt inzwischen keinen Status mehr, ist auch ein bisschen älter. Ich meine, wenn du knapp 600 Turniere auf der PGA Tour gespielt hast, dann hast du schon ein paar Geburtstage gefeiert. Und Ross Cochran ist der Vater von Eric Coles Caddy. Und Eric Cole hat gedacht, hey, dann tue ich den mal einen Gefallen. Ich nehme den mal mit als mein Partner in das Turnier. Und jetzt hat er seine 600 PGA-Tour-Turniere zusammen. Und 600 PGA-Turniere sind schon echt eine stolze Nummer. Wenn man sich mal überlegt, 600, du spielst so im Schnitt deine 25 Turniere. Das heißt, er hat über 25 Jahre auf der PGA-Tour gespielt. Das ist wirklich...
Das ist gut auch für den Pension Fund, ne?
Das ist, ja, da kriegt man dann ein paar Euro zurück. Vor allem, was ich ja krass finde, ist ja... Und du weißt es ja genauso gut wie ich, du spielst ja eigentlich jedes Jahr um deine Spielberechtigung. Das heißt quasi, jedes Jahr machst du ein Einstellungsverfahren durch, um dann im Jahr drauf wieder spielen zu können. Deswegen, diese 600 Turniere sind ja nicht irgendwie so nach dem Motto, ich melde mich irgendwo an, ja, und bleib jetzt irgendwie mein Leben lang einfach bei der PGA Tour angemeldet. Nein, du musst ja jedes Jahr durch Leistungen deine Spielberechtigung neu erstreiten und das finde ich schon echt impressive, dass das jemand über so eine lange Zeit erreicht hat. Wie siehst du das? Ist ein Spieler auf der Tour angekommen, wenn er ohne Sieg über einen längeren Zeitraum auf der Tour ist? Oder ist ein Spieler auf der Tour angekommen, wenn er gewonnen hat und vielleicht kürzer auf der Tour war?
Also ich sag mal, klar, am Ende der Betrachter, die Zuschauer werden es sicherlich immer nur an der Anzahl der Siege festmachen, ne? Finde ich. Also leider, aber die eigentliche Leistung im Golf ist ja wirklich dieses sehr, sehr lange halten auf der obersten Sportliga. Aber wie du auch sagst, ich meine, klar, du kannst es sagen, es gibt überall irgendwie ein Ligasystem, ich meine, im Fußball, aber da ist halt eben diese individuelle Leistung nicht so im Vordergrund, da geht es halt um die Teamleistung. Und wenn du einfach im Team gut aufgestellt bist, gut sortiert bist, wenn da im Hintergrund der Verein, wenn das alles vernünftig läuft, dann kann sich dieses Team sehr, sehr lange, glaube ich, auch einfach in einer ersten Liga halten. Und im Golf ist es halt so, naja, klar kannst du dir über Siege mal ein wenig Verschnaufpause schaffen. Ich meine, wir wissen es alle, wenn du eben Turniere gewinnst oder auch größere Turniere gewinnst, bekommst du normalerweise 1, 2, 3, manchmal bei Majors. Bei Majors ist es inzwischen, glaube ich, noch 5 Jahre, Flo. Es waren mal 10 Jahre. Da bekommst du quasi diese Spielberechtigung.
Ich wollte nur gerade sagen, dass sich jetzt letztens ein Spieler darüber aufgeregt hat, bei der, ach, war es, glaube ich, die US Open. Wenn du die US Open gewinnst, dann hast du ein 10-jähriges Spielrecht bei dieser US Open. Nicht nur ein 10-jähriges Spielrecht auf den Touren generell, sondern auch bei der US Open. Und er sagte, ich habe irgendwie das schlechteste Major gewonnen. Weil bei allen anderen kriegst du eine lebenslange Spielberechtigung und bei der US Open halt leider nicht.
Ja, diese 10 Jahre, die sind ja vorbei wie nichts, wie wir wissen. Ja
eben,
aber, ne? Nee, aber alles in allem, also sich lange auf, vor allem jetzt zum Beispiel auf der PGA Tour halten, oder auch auf der DP World Tour halten, ist schon eine Leistung, weil es ist, man muss es vergleichen wie Leute, die quasi auf der Arbeit sind und jedes Jahr neu auf Probe. Naja, wir machen mal 12 Monate auf Probe und schauen, wie du dich so schlägst. Und wenn du es verkackst, dann fliegst du. Und so ist es eigentlich jedes Jahr. Wie gesagt, außer du hast irgendwo ein Major gewonnen oder große Turniere, wo du dir dann in gewisser Weise da eine Berechtigung über mehrere Jahre sicherst und natürlich auch dieses Thema Career Money. Also in Europa war es immer so, ist es immer so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Status verlierst, bist aber in diesen Top 40 der Career Money List, also die Top 40 Leute, die insgesamt in diesem European Tour Zirkus das meiste Preisgeld eigentlich erspielt haben, kriegen dann quasi nochmal so, das sind aber auch nicht unendlich viele Jahre, nochmal 1, 2, 3 Jahre, wo sie spielen dürfen. Und dann, wenn sie es dann wieder nicht schaffen, dann sind sie aber wirklich raus. Also deswegen geile Leistung. Ja, und währenddessen hat auch LIV Golf wieder zugeschlagen in Adelaide. Quasi, ich würde fast schon sagen, eigentlich Home Soil.
Home Turf, ne?
Home Turf, weil natürlich Greg Norman, der, ich sag mal, der in Anführungszeichen große Macher hinter der Sache, der Great White Shark, ist natürlich aus Australien und hat dann noch seine prominenten Spieler, hier Cameron Smith unter anderem, natürlich als Galionsfigur vorne dran. Und ja, sie, überall vertönen sie ihre riesigen Verkaufszahlen mit den Tickets. Und es ist das fast schon das Live-Pendant zu der Waste Management Phoenix Open. Ich glaube, sie haben irgendwas erzählt von fast 100.000 Tickets verkauft. Ja, es fliegen Flaschen rum, Caddies werden von Flaschen getroffen, stürzen zu Boden. Geil, ja, geile Party. Aber da, also in Australien haben sie wohl tatsächlich den Nerv der Zeit getroffen. Sind wohl angeblich auch viele Familien und Kinder da. Aber klar, man weiß immer nie, was dann die Realität vor Ort ist, ob es wirklich so cool war, wie es im Internet dargestellt wird. Das kann man, glaube ich, auch nur sagen, wenn man auch live dabei war. Aber Live Tour nimmt weiter Fahrt auf und dazu gehört natürlich auch die Nachricht, die uns erreicht hat mit John Rahm und Tyrrell Hatton.
Ja, das ist richtig. Aber lass uns noch mal kurz eine Sache besprechen wegen Australien. Also du hast ja jetzt schon ein paar Mal DP World Tour in Australien gespielt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Australien, auch wenn die DP World Tour ein-, zweimal im Jahr da so einen kleinen Abstecher hinmacht und vielleicht auch die Ladies European Tour ein-, zweimal dort spielt, für dieses Land mit dieser Geschichte, mit dieser Golfkultur, es ist gefühlt dann doch auch irgendwo ein bisschen wenig. Hast du so das Gefühl, dass Australien also mit eins der größten Golfnationen in Asien von den großen Touren so ein bisschen außen vor gelassen wird und dass deswegen Live Tour gerade natürlich auch mit dem Geschäftsführer Greg Norman da die Möglichkeit hatte, okay, wir nehmen jetzt mal den Markt für uns, ja, und bauen da jetzt so unsere Geschichte auf. Meinst du, die DP World Tour und die USPGA Tour haben so ein bisschen vergessen, die Australier mitzunehmen?
Ja, ich denke schon, ne? Weil ich meine, du hattest immer die hieß immer ja so schön Australasian Tour.
Ja.
Also eben so diese, ja, ich glaube, das hat halt einfach so alle Turniere unter sich vereint, die halt in Australien oder dann auch in diesem, ne, wie heißt es dann da, so Ozeanien.
Genau.
Da so, okay, Ozean. Ich würde ganz gerne ehrlicherweise auf diesem Kontinent Ozeanien leben. Das hört sich irgendwie geil an, nach Paradies.
Das hört sich an wie so wie hieß nochmal dieser alte Superkontinent Pangea?
Pangea,
ne? Das hört sich ja, so an wie Pangea und nebendran ist Ozeanien.
Das Einzige ist, zu Ozeanien gehört ja, glaube ich, auch Papua-Neuguinea und da gibt es, soweit ich weiß, Kannibalen. Da möchte ich nicht spielen.
Oh, nee, das ist nix.
Nee, das ist nix, nee. Aber wir schweifen ab. Leicht.
Leicht.
Nein, ich denke auch, ich meine, Australien hat eben diese, allein schon territorial diese Sonderstellung und klar, du sagst ja selber, die DP World Tour war immer wieder zu Gast da. Und ich war zweimal dort, es waren tolle Turniere. Ich war in Melbourne und in Perth und geile Plätze. Auf dem Platz in Perth gab es immer dieses Super Sixes, glaube ich, wo es auch in etwas anderes Format gespielt wurde. Also die Australier haben da schon auch, ich sag mal, da besteht auch ein Interesse vielleicht an anderen Formaten, anderen Turnierformaten. Aber es ist und bleibt so, es war immer sehr, sehr aufwendig hinzukommen. Ne? Und ich meine, das Preisgeld war dafür sehr überschaubar. Man musste mehr oder weniger Top 15, Top 20 machen, um überhaupt seine Ausgaben wieder reinzuhaben, weil du hast ja auch diese riesengroße Steuer da. Also die sind ja fast 40%.
Ich wollte gerade fragen, du wirst ja eigentlich ganz normal der Einkommensteuer dort unterworfen.
Ja.
Ne? Normalerweise zahlen wir ja eigentlich in den Ländern nur eine Quellsteuer, dieser Withholding Tax. Ja?
Ja,
der meistens irgendwo zwischen 10-20% ist, je nachdem, wo wir halt spielen. Manchmal ist es sogar noch weniger, manchmal kann es sogar auch 27-30% haben. Das ist dann diese Quellsteuer, die sich dann Gott sei Dank zu Hause mit der Einkommensteuer verrechnet. Aber dort bist du ja komplett der Einkommensteuer unterworfen.
Ja, also es war immer so, du hast da gespielt und hast dann irgendein Preisgeld gemacht. Hattest natürlich auch ganz, ganz wenig Ausgaben, um da hinzufliegen, um deinen Caddy zu bezahlen.
Kostet ja nichts Australien, ne?
Das kostet ja auch, kostet fast gar nichts, ja. Und dann hast du da gespielt und dann hast du da irgendwie deine 10.000 australischen Dollar verdient, weil die ja auch, ist ja gar nicht mal so viele Euro, 10.000 australische Dollar. Und du musstest quasi so eine Art Mini-Einkommensteuer machen. Einkommensteuererklärung machen, Entschuldigung. Für diese Woche. Oder
bei
für
der
zwei
Ausreise,
Wochen,
oder?
Ja,
also vielleicht noch dein Visum da ausgeführt.
Ja, also es
hast,
kam
so Ausreisevisum.
Genau, und es kam dann so eine E-Mail, ja bitte hier bis da und da die Daten hinterlegen. Und dann, ja, also es waren, soweit ich weiß, es waren zwischen 30-40%, die dann weggingen. Das heißt also, wenn du 10.000 Dollar verdient hast, dann hast du eigentlich kaum deine Ausgaben für die Turnierwochen reingeholt. Und klar, das hat auch dazu geführt, dass die Leute dann gesagt haben, naja, also das tue ich mir nicht an, da bleibe ich lieber zu Hause und chill eine Runde und spiele dann wieder in Europa oder woanders, wo es halt kosteneffizienter ist. Und ja, auch die PGA-Tour ist da auch irgendwo außen vor, deswegen hast du schon recht. Also das ist fruchtbarer Boden. Ich sag mal, Australien ist, glaube ich, fruchtbarer Boden für so Dinge wie Liv, ja, die einfach da, die bringen da Weltstars hin, die sie sonst vielleicht nicht kriegen würden. Die bringen da irgendwie einen großen Eventcharakter mit. Und die Australier sind, glaube ich, ja schon ein Volk, das bekannt ist für Party machen. Also die können das schon, ne? Und die trinken auch ganz gern mal ein. Und dann ist es doch genial da. Also deswegen wundert es einen auch tatsächlich nicht. Aber klar, auch, glaube ich, vor allem wegen dieser Figur Greg Norman, weil Greg Norman ist natürlich in Australien schon ein sehr, sehr, sehr bekannter Name. Und ich denke, dass das schon auch zieht, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Gut, dann zu dem eigentlichen Ding, was du ja angesprochen hast. Ich habe da ja eine relativ klare Meinung dazu. Also ich finde das eine Farce, eine absolute Farce. Diese Nummer mit Tyrrell Hatton und John Rahm. Ja, wir alle wünschen uns, dass sie mitspielen. Schon klar.
Es geht um den Ryder Cup, ne? Wir haben
es geht um den Ryder Cup. Es geht um den Ryder Cup, es geht um die Qualifikationsprozesse, Kriterien für irgendwelche Spieler, die dann daran teilnehmen können oder nicht. Normalerweise ist es ja so, wenn du als Europäer beim europäischen Ryder Cup teilnehmen möchtest, dann musst du Mitglied der DP World Tour sein.
Sie.
Oder halt als Amerikaner Mitglied der PGA Tour. So ist es halt einmal. Ja, so. Es geht darum, dass die einzelnen Touren halt unterstützt werden durch die Spieler und so weiter und so fort. Und die DP World Tour hat jetzt diese Schranken, die es für Nichtmitglieder gibt, aufgeweicht und gesagt, naja, die beiden können sich natürlich qualifizieren. Wie genau? Das hat der neue CEO, der neue Geschäftsführer Guy Kinnings nicht gesagt. Ich bin mir sicher, dass es dann wieder so irgendwelche komischen Zusatzausnahmekategorien oder sonst irgendetwas gibt. Und ich finde das einfach eine Watschen ins Gesicht aller anderen Mitglieder der European Tour. Wobei man natürlich auch darüber diskutieren kann, muss man denn unbedingt Mitglied der European Tour sein, um bei einem Event wie dem Ryder Cup, der eigentlich weder für die eine noch für die andere Tour irgendwie so, ich will nicht sagen, nicht relevant ist, aber es hat ja eigentlich, da gewinnt man kein Preisgeld, es ist ja sonst nicht irgendwie eingebunden in Race to Dubai oder dem FedEx Cup oder sonst irgendetwas. Also es ist ja eigentlich ein Event, das über, neben, unter, wie auch immer man das beschreiben will, diesen ganzen Touren steht. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, muss man denn unbedingt ein Mitglied sein, wenn es darum geht, die besten europäischen Spieler, und jetzt für unsere britischen Freunde, Europa plus Great Britain in Ireland.
Sehr gut.
Sehr gut, ne? Gegen die Vereinigten Staaten von Amerika antreten lässt, muss man da unbedingt Mitglied sein der Touren.
Ja, ich sehe, Flo, ich bin da eigentlich auch deiner Meinung. Es ist schon schwierig, aber ich glaube halt einfach, dass sie gerade versuchen, durch solche Aktionen dieses Event zu retten. Weil, ich meine, der Ryder Cup ist finanziell, also ohne den Ryder Cup ist die DP World Tour finanziell absolut aufgeschmissen, die European Tour Gruppe, weil dieser Ryder Cup bringt so viel Geld in die Kasse, dass wenn der in irgendeiner Form uninteressant wird, weil Europa zum Beispiel oder auch natürlich die USA nicht mehr die besten Spieler stellt, weil sie es nicht kann oder nicht möchte, dann, ich sag mal, dann brechen da die Zuschauerzahlen ein, jeder nennt es nur noch eine Farce und sie verlieren einen riesen Haufen Geld. Und ich glaube, dass sie im Moment tatsächlich keine andere Möglichkeit haben, als das einfach zuzulassen, weil es einfach sonst ein finanzieller Selbstmord wäre. Aber ich bin eh gespannt, was bis dahin passiert. Ich meine, wir haben noch, naja, 1,5 Jahre bis zum nächsten Ryder Cup und ich ehrlicherweise jetzt mit diesen ganzen Abgängen, ich meine, John Rahm, ich finde, es sitzt immer noch tief, auch wenn es jetzt schon ein paar Monate her ist, dieser Schock, dass John Rahm einfach nicht mehr PGA Tour oder DP World Tour spielt, sondern jetzt LIV Tour spielt. Und ich meine, ich weiß nicht, wer die nächsten bis zum Ryder Cup noch alles folgt. Ne? Ich meine, trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass ein McIlroy dahin geht, dass ein Victor Hovland dahin geht, auch wenn wir es alle nicht hoffen wollen. Ich meine, McIlroy hat jetzt, glaube ich, wieder gesagt, ich glaube, er hat selber zitiert, er wird bis zum Ende seiner Karriere PGA Tour spielen. Das hat er, glaube ich, so gesagt. Aber John Rahm man glaubt sowas einfach nicht mehr, leider, was die da erzählen, weil sie alle nicht wissen, wie groß die nächste Offerte sein wird. Und deswegen, ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie Profi-Golf auf der Welt in 5 Jahren ausschaut. Ich habe keine Ahnung und ich glaube, sonst hat auch keiner eine Ahnung.
Wir können ja am Ende nur mal einen Blick in die Glaskugel werfen und schätzen, wie es vielleicht aussehen wird. Also ich denke, und da bleibe ich bei meinen Aussagen der letzten Folgen, wenn wir darüber geredet haben, es wird sowas geben wie eine Art Champions League, das wird die LIV Tour sein und dann wird es unten drunter so etwas geben wie eine weltweite Bundesliga, das wird die PGA Tour sein und da unten drunter gibt es die einzelnen Touren in den unterschiedlichen Kontinenten und die füttern dann in diese PGA Tour rein. Also ich glaube wirklich, dass die DP World Tour, dass die European Tour quasi zu einer Drittligatour sich entwickeln wird.
Oh, Drittligatour, das hört sich schon wirklich bitter an, ne?
Ja, ist richtig, richtig. Wenigstens, ja. Weißt du, dann sind wir quasi noch rechtzeitig abgesprungen und können sagen, damals, als es noch die erste Liga war.
Damals, die gute alte Zeit, als wir noch gespielt haben.
Richtig, da war es noch die erste Liga.
Da war die Welt noch in Ordnung, da haben wir noch richtig hart gearbeitet. Oder sowas ähnliches.
Oder sowas ähnliches, ja. Ne? Apropos, was ist erste Liga und so weiter? Dadurch, dass wir jetzt natürlich so viele Abgänge hatten von der DP World Tour und der USPGA Tour in Richtung Live Tour, kommen ja jetzt deutlich mehr Spieler in den Genuss, auf der DP World Tour zu spielen oder eben auch dort, so kann man es doch glaube ich auch mal sagen, auch zu gewinnen, weil eben die Topspieler nicht mehr da sind. Wie siehst du das? Ein guter Prozess oder sagst du eher, nee, wir brauchen wieder die Topspieler?
Ich war schon in den letzten Jahren immer der Meinung, dass die DP World Tour aufhören soll, ich sag mal, sich immer wieder an die alten Legenden und Stars zu klammern, auch in ihrem Social-Media-Auftritt. Also natürlich, ich habe mich dann irgendwann schon angefangen, etwas zu ärgern, als sie halt alle 4 Wochen wieder einen Post über Sergio Ballesteros gemacht haben. Auch wenn Sergio Ballesteros eine absolute Legende des Golfs ist oder wenn sie halt wieder irgendwie an Rory McIlroy kleben. Mhm. Natürlich, das Problem ist, die machen das, weil das funktioniert halt. Also diese Posts funktionieren, da wird draufgeklickt, da wird gefollowed, das finden die Leute gut. Aber ich habe mich immer gefragt, warum versuchen sie denn nicht, ihre eigenen Stars zu kreieren? Die jungen Stars, weil ich meine, es gibt genügend Spieler, die echt viel drauf haben. Wir hatten jetzt auch in Japan, auch japanische Spieler, wie wir jetzt gesehen haben, auch wenn die natürlich erstmal vorrangig nicht die DP World Tour spielen. Aber es gibt da so viele junge Spieler mit wahnsinnig viel Potenzial, die, finde ich, noch eine größere Bühne verdient hätten. Und da fehlt mir manchmal der Mut zu sagen, okay, wir können finanziell nicht konkurrieren mit LIV und PGA. Wir haben nicht im Moment nicht die Weltstars, die die haben, aber ich glaube zu wissen, dass das auch nie der Fall sein wird, zumindest nicht dieses Konkurrenz auf finanziellem Niveau, das ist doch klar. Das wird nicht passieren. Ich sehe kein Szenario, wo wir in Europa auf einmal um 10 Millionen Euro spielen jede Woche. Und das würde ja nicht mal mehr reichen heutzutage. Und deswegen muss doch überlegen, okay, gibt es einen Weg, wie wir unsere Tour in Europa für den heimischen Markt interessanter machen können. Also mir kommen einmal sofort, wir haben uns auch schon oft drüber unterhalten, mir kommen sofort so Themen wie kann man ein Profi-Golf-Turnier mehr Eventcharakter geben? Wie kann man es besser gestalten vor Ort? Wieso gibt es da zu wenige Aktivitäten für Kinder, frage ich mich immer. Solche Geschichten. Ja, wieso steht da keine Hüpfburg rum? Hm. Also das sind jetzt ganz kleine Sachen und vielleicht schweife ich auch ab, aber ich habe mich immer gefragt, kann man nicht versuchen, da eine, ich sag mal, dieser European Tour ein neues Image, ein anderes Image zu geben, wo man sagt, okay, wir sind nicht angewiesen auf die McIlroys dieser Welt, sondern wir haben ein Produkt, das halt auch vielleicht auch mehr nach PGA Tour Vorbild, mehr die Region, mehr die Gemeinden, in der es stattfindet, mit einbezieht, dass man tatsächlich da auch noch mehr Charity mit reinnimmt. Vielleicht funktioniert es auch nicht in unserem alten Europa. Kann sein. Aber das hätte ich mir eher gewünscht als, keine Ahnung, schon 4 Monate vorher zu verkünden, Gott sei Dank, Rory McIlroy spielt wieder bei den Irish Open mit, ansonsten könnten wir das Turnier ja einstampfen.
Ja, gerade Charity, also du hast Charity angesprochen, das ist ja etwas, was ich echt krass fand. Ich meine, die im Rahmen jetzt der Zurich Classic auf New Orleans, da hat der Titelsponsor Zurich jetzt ein paar Zahlen rausgegeben. Die haben jetzt in ihren 20 Jahren als Titelsponsor über 30 Millionen US-Dollar für wohltätige Zwecke einsammeln können. 30 ja. Millionen US-Dollar. Ein Turnier alleine. Ein Turnier.
Ja.
Ja. Das über 20 Jahre bedeutet 1,5 Millionen US-Dollar pro Jahr hat dieses Turnier für wohltätige Zwecke gesammelt. Das ist schon echt krass. Und dieses Turnier als Ganzes ist natürlich ein riesen Wirtschaftsantreiber, Katalysator. Die sind verantwortlich für über 650 Millionen US-Dollar Umsatz in den letzten 20 Jahren in der Region New Orleans.
Das ist schon krass, ne? Und ich meine, dann, wenn du quasi als Tour oder als Turnier sowas bringen kannst, natürlich ist es, in Europa wird es nie diese Höhen erreichen, weil wir auch, ich meine, Flo, du weißt es besser, du hast in den USA gelebt für ein paar Jahre, dieses Thema Spenden, Charity ist natürlich in den USA viel größer und wird viel mehr gemacht, die Leute sind viel bereitwilliger, vielleicht auch so, ja, mein Name ist John Williams und ich spende an die Local Library, ja, und dann steht da auch groß John Williams Library drüber. Das ist da natürlich auch viel mehr en vogue als bei uns. Und trotzdem glaube ich, man könnte da schon auch was aufziehen. Oder die Stadt Augsburg sagen würde. Ich nehme einfach ein Beispiel hier, so Stadt Augsburg, 300.000 Einwohner, wo die sagt, boah geil, die DP World Tour kommt wieder und spielt bei uns. Geil, wir machen da mit, wir mobilisieren, keine Ahnung, die Stadt, wir mobilisieren alles, wir schalten Werbung und dafür kommen halt vielleicht 100.000 Euro. Weil wir brauchen halt hier eine neue Schule oder wir müssen hier die Sporthalle umrüsten oder was auch immer oder wir wollen 10 neue Spielplätze bauen. Dann wird doch da ein Schuh draus, finde ich. Aber wenn du halt immer so lang, sage ich mal, ein Tourturnier in eine Region kommt in Europa und jeder nur sagt, hä, Golf? Okay, ja, was machen die jetzt da? Jetzt sperren sie da die Straße, ich komme nicht mehr zum Bäcker in der Früh, ist ja scheiße. Aber so ist es doch. Also, und da vielleicht, wie gesagt, vielleicht haben die das alles schon durchdacht und haben gesagt, Marktanalyse und gesagt, nee, das funktioniert nicht in Europa. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Regionen kein Interesse haben, wenn sie vor allem auf dieses Thema spenden für lokale Geschichten, da muss doch gegenseitiges Interesse da sein.
Ja.
Also sowas habe ich mich immer gefragt, warum man nicht diesen Weg versucht zu gehen. Und wie gesagt, alles auf europäischem Maßstab. Wir werden nicht die Millionen sammeln können. Ich habe, weil du auch sagst, hier 1,5 Millionen pro Jahr pro Turnier. Da gibt es doch immer das Turnier von Jack Nicklaus, das er immer selber austrägt, wo sie dann immer jede Woche einen Brunch haben mit Jack Nicklaus, wo dann allein bei diesem Brunch eine 7-stellige Summe an Spenden einkommt. Ja, das wird nicht passieren hier. Aber keine Ahnung. Ich meine, wenn du 50.000 Euro Spende einsammelst, doch auch cool. Ich meine, ich weiß, die BMW Open macht es ja im gewissen Rahmen. Das wird ja immer verknüpft dann mit diesem Thema, glaube ich, Birdies und Eagles und wie viele Birdies werden gespielt und dann wird da was gesammelt. Das ist ja super cool und ein guter Anfang. Ich würde es aber halt ausweiten.
Also weißt du, Frühstück mit Bernd Ritthammer.
Ja, ihr könnt gerne alle, ich ziehe euch sowas von das Geld aus der Tasche, wenn ihr zu mir zum Weißwurstfrühstück kommt und dann besorge ich auch genügend Weißwürste. Das ist gar kein Problem. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein, aber ja, wir werden sehen. Wie gesagt, es schaut leider eher so aus, als würde, wir reden ja heute wieder nur von Herren-Profi-Golf leider, Entschuldigung an dieser Stelle, aber ich sehe es eher das erste Szenario, dass die DP World Tour weiter und weiter degradiert wird und damit natürlich auch die Tour drunter, die Challenge Tour und einfach nur noch zu einer Zubringertour, die mehr und mehr an Interesse, auch an medialem Interesse verlieren wird.
Lass uns doch mal die anderen Touren kurz abschließen, was die Ergebnisse anbelangt, weil ich würde ganz gerne mit dir über ein Thema reden, wo du ja gerade eben ein paar Tage unterwegs warst. Du bist übrigens nicht so braun geworden, wie ich eigentlich
gedacht hatte. Nicht so braun?
Nein, eigentlich nicht. Das kommt nicht so rüber.
Ja, okay. Das ist aber nur, weil meine Kamera hier am PC, die hat so ein sehr, sehr grelles, fast schon so ein Fabriklicht. Okay, und dann, ich glaube, ich werde einfach in einer falschen Bleiche dargestellt.
In einer falschen Bleiche?
In einer falschen Bleiche.
Was ist aber eine echte Bleiche?
Die echte, ich weiß es nicht, die mit Chlor. Nee, aber ja, also ich bin noch nicht an meiner knusprigen Bräune dran, die ich früher als aktiver Spieler hatte. Aber es kommt schon. Jetzt ist ja, ich sag mal, Endfrühling, Anfang Sommer endlich da.
Gut, dann kann ja die falsche Bleiche dann vielleicht so langsam weichen und das Braune kommt dann hervor. Auf der LPGA Tour wurde gespielt bei der JM Eagle LA Championship presented by Plus Pro.
Kannst du das dreimal in Folge ganz schnell sagen?
JM Eagle LA Championship presented by Plus Pro, JM Eagle LA Championship presented by Plus Pro, JM Eagle LA Championship presented by Plus Pro.
Mist, okay, krass. Das hätte ich nicht, deswegen bist du der Kommentator von uns beiden, weil das hätte ich nicht hinbekommen. Sehr gut.
Das ist nicht ohne, ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Wörter in diesem, also.
Boah.
Ich bin mir echt am Überlegen, ich bin da am Kommentieren beim LPGA-Tour-Turnier und muss das gefühlt alle 3, 4 Sätze mal sagen, bei welchem Turnier wir sind. Also da kriegst du dann irgendwann mal einen Tongue-Twister rein, einen kleinen, ne, also Zungenbrecher. Auf jeden Fall, die Australierin, apropos Australier, hat gewonnen mit -12 insgesamt und das kleine entspannte Preisgeld von 562.500 US-Dollar. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Beste deutsche Spielerin auf dem geteilten 8. Rang, war lange, lange Zeit vorne dabei, hat eröffnet mit 68, 78, dann eine 71 am Moving Day und leider eine 74 am letzten Tag. Aber trotzdem kann sich über knapp 78.000 US-Dollar freuen auf dem geteilten 8. Rang, die deutsche Esther Henseleit.
Wow,
aus Stuttgart, geteilte 13. Es geht immer weiter, ne? Aus Stuttgart, geteilte 13. Aline Krauter. Und etwas weiter hinten auf dem Tableau die aus der Elternzeit zurückgekehrte Caroline Masson auf dem geteilten 61. Rang, Alexandra Försterling, Polly Mack auf dem 69. und Olivia Cohen hatte kein gutes Wochenende, ist aber mit knapp 7.000 US-Dollar rausgegangen aus dem letzten Platz nach dem Cut, Olivia Cohen auf dem 79.
Jetzt mime ich wieder Zille. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann gehen wir noch auf die andere Seite des Planeten. Die haben quasi am Hang des Mount Fuji gespielt und Marcelo Schneider, a.k.a. Marcel Schneider, ist Dritter geworden. Sehr, sehr geil. Die Bilder waren genial. Es hat ein Japaner gewonnen. Läuft der Laden. Und jetzt haben wir aber wirklich genug über Profigolf geredet, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, ne? Wo warst du denn, Bernd?
Ja, du, ich war im 17. Bundesland. Ich war auf Mallorca.
Wow, geil. Und wie war's?
Ja, es war geil. Ich war mit ein paar Leuten auf Mallorca. Wir haben eine kleine Golfreise gemacht. Und es war mega. Ja, fairerweise, wir kamen an und der erste Tag war 9 Grad, Wind und Regen. Geil. So. Aber das Wetter wurde immer besser und das Highlight kam natürlich zum Schluss. Auf meinem letzten Loch, Samstagnachmittag, ich bin Samstagnacht nach Hause geflogen, Samstagnachmittag haben wir nochmal 9 Loch gespielt in Songual. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir haben auf die 9 ist ein paar 3 und ich habe doch tatsächlich ein Hole in One geschlagen.
Nein.
Wie hieß es früher in der Wednesday Selection? Er hat einen Birdie geschlagen. Er hat ein Hole in One geschlagen, der Ritthammer. 6er Eisen, 188 Meter. Ich gebe es zu, die Fahne stand nah am Wasser. Es war ein leichter Pull. Ich wollte 5 Meter rechts vom Stock. Aber das war geil, weil das erste in 5 Jahren. Und mein, lass mal überlegen, 5. insgesamt. Wobei 1 war auf einem Wintergrün. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das zählen lassen soll. Also 4,5. Also das vierte Hole in. Nee, dann war's.
Auf dem Wintergrün, das sind ja dann auch meistens mit den größeren.
Nein, das war ein kleines Loch.
Ach komm.
Mann. Nein, das war ein kleines Loch. Aber ich glaube, ich muss nochmal zählen. Entweder war es dann 5 mit Wintergrün 6 oder mit Wintergrün 5. Aber es war geil, wollte ich nur sagen. Und
ja, wir freuen uns für dich. Ganz toll.
Ja, sag mal, du machst gar keine Golfreisen, ne?
Nee, ich mach keine
Golfreisen. Also du machst nur Trainingslager.
Ich mache Trainingstage, manchmal auch in der, sag ich mal, deutschen Peripherie. Bis nach Italien bin ich dann mal unterwegs. Dort haben sich ja auch Zille und ich, haben wir uns da kennengelernt in der Toskana, in La Bagnaia. Ist echt eine ganz tolle Anlage. Sowas würde ich mal machen, sowas mache ich auch. Und da wird vielleicht was kommen. Ich bin in letzter Zeit eine Partnerschaft eingegangen und da könnte sich etwas entwickeln. Und da freue ich mich drauf.
Ich hoffe, dass deine liebe Frau nicht eifersüchtig mit dieser neuen Partnerschaft.
Die weiß auch nichts davon.
Oh Gott, lass es lieber so. Nichts sagen. Naja, ich habe, ich werde dann im Herbst meine PGA-Ausbildungsabschlussprüfung haben zum Fully Qualified.
Soll ich dich darauf vorbereiten? Dann,
ja, unbedingt. Ja, wir machen auf jeden Fall ein 4-wöchiges Vorbereitungslager direkt davor. Und danach werde ich dann im Winter vermehrt in dieses Thema Golfreisen, also in dem Fall ja nicht ich selber dahin gehen als Spaß, sondern ich selber anbieten und habe mich natürlich schon dann viel damit beschäftigt und gefragt, was ist es denn so, was die Leute wollen, weil ich habe natürlich schon verschiedenste Stimmen jetzt eingefangen und was hast du alles? Naja, du hast die Leute, die klar, vorrangig, es gibt viele Leute, die schauen erstmal nur auf den Preis, also es muss möglichst günstig sein, was immer heißt, du hast dann eigentlich eine größere Gruppengröße. Weil natürlich du irgendwo sonst als, ich sag mal, als Anbieter nichts verdienst. Das heißt, du musst es dann so ein bisschen über Masse lösen. Aber ich glaube schon, dass viele natürlich auf den Preis schauen. Dann habe ich aber auch schon gehört, ja, wir würden wahnsinnig gerne auf Golfreise gehen, aber da sind ja die ganzen fremden Leute. Und was ist, wenn ich die nicht mag, mit denen ich da im Flight eingeteilt bin am Dienstagnachmittag? Habe ich gesagt, ja, okay, das sind dann vielleicht die Leute, die bräuchten eher so die Angebote mit kleineren Truppen, wo man dann sagt, okay, man sucht sich vielleicht, damit es eben dann nicht zu teuer wird. Du suchst dir halt eine Destination, die günstiger ist oder du sagst, okay, dann findet euch doch vorher zusammen. Sucht euch doch zusammen und sagt quasi, also ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 6 Leute, 6 Kumpels oder 2 Familien und wir spielen immer zusammen und dann ist da gar niemand Fremdes dabei. Das ist ja auch eine Option.
Ich habe das Konzept.
Oh.
Ich habe das Konzept. Pass auf, wir machen so ein Golfreisewochenende. Da ist quasi jeder eingeladen, der mal Bock hat, eine Golfreise zu machen. Dort wird dann im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen, kommen die Leute zusammen und machen Dinge gemeinsam. Dann spielen sie vielleicht Golf zusammen oder machen mal einen Bridge-Abend gemeinsam oder wir essen gemeinsam. Und dann ergeben sich doch vielleicht so kleine Grüppchen und kleine Klicken. Ja?
Ja.
Und dann machst du Angebote und sagst, hey, das sind jetzt die Golfreisen, die wir anbieten. Und dann hat man sich ja schon im Vorfeld kennengelernt und geht dann gemeinsam auf eine Golfreise. So, und jetzt kommst du.
Ja, aber genau so ist es doch. Also ich finde dieses, ich meine, ich mache zum Beispiel jetzt hier im Golfclub Augsburg bei mir, ich bin ja auch 2 Tage die Woche im Moment da und gebe so ein bisschen, also helfe aus, gebe Unterricht. Und da habe ich auch, also unter anderem eben so eine After-Work-Truppe auch und die sind im ähnlichen Alter und die haben sich vorher nicht gekannt. Und wir haben jetzt da eben im Winter angefangen zu trainieren und es ist halt echt cool, wie du siehst, dass die einfach, also vor allem da gibt es jetzt so eine Kerntruppe, das sind 3 Jungs und die sind quasi fast jedes Mal mit dabei, wenn sie halt Zeit haben. Und das ist schon cool, weil die halt auf einmal finden sich da Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, die, ich sag mal, ähnlich alt sind und die einfach Bock haben, zusammen auch Golf zu spielen und zu trainieren. Und das ist eigentlich mega cool, ne? Wenn du sagst, du hast so diese Kleingruppen, die sagen ja und vielleicht überlegen die sich mal zu sagen, okay, komm, pass mal auf, lass uns doch mal zusammen irgendwie auch ein bisschen Golf spielen gehen im Ausland. Aber es ist spannend, aber wie du auch sagst, ja, im Idealfall, glaube ich, findet sich vorher schon fast so eine Truppe, die komplette das Klientel der Reise ausfüllt und dann weiß da jeder, auf was er sich einlässt und es weiß jeder eigentlich, ja, mit denen, ich mag die ja alle, mit denen die da mitgehen und kann mit denen spielen, aber ach ja, es gibt da wirklich viele Sachen, die man berücksichtigen muss und ich mache es inzwischen tatsächlich so, ich frage proaktiv nach bei den Leuten, wo ich weiß, die gehen mal ins Ausland Golf spielen, klar, gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, ich spiele hier im Sommer und im Winter gehe ich Skifahren, da brauche ich keinen Golf,
ja.
Aber ich denke schon, dass sehr, sehr viele Golfer, würde ich behaupten, wollen im Winter eigentlich auch mal in die Sonne zum Golfen. nicht alle vielleicht betreut, aber ich frage inzwischen proaktiv nach, was hättet ihr denn gern? Kleine Gruppe, große Gruppe, günstig oder Preis nicht ganz so entscheidend, exotisch oder nah da, mit dem Auto oder mit dem Flieger, damit du halt weißt, ja okay, also wenn du weißt, na, da ist das Interesse größer, dann bastel ich halt da was zusammen.
Was würdest du sagen jetzt von deiner Erfahrung? Du hast ja jetzt schon auch ein paar Golfreisen gemacht. Du warst unter anderem auch mal in Prag, auch mit Sebastian Heisler unterwegs und arbeitest da eng zusammen mit deinem Freund Markus Lindner aus Dresden. Was ist so die eine Sache, die nicht passieren darf und die eine Sache, die passieren muss?
Also ich hatte auch am Anfang vielleicht fälschlicherweise die Idee, dass man sich wahnsinnig viele Gedanken um seine Golfinhalte vorher machen muss. Also so dieses, was biete ich an, welche Trainingsblöcke mache ich, helfe ich den Leuten maximal mit ihrem Golf weiter.
Also komplett die Gruppenlehrproben runterrattern.
Ja, mehr oder weniger. Und man stellt dann aber doch schnell fest, dass das nicht das Entscheidende ist, weil erstens mal mutet man den Leuten, in meiner Planung mute ich ihnen immer zu viel zu, weil ich meine, du weißt es ja, wir sind da eine Woche golfen in der Sonne und dann sagst du, okay, wir spielen um 8 Uhr 18 Loch, dann ist kurzes Mittagessen und dann möchte ich 2 Stunden Kurzspiel machen und dann am Ende noch eine Stunde driven. Und dann wiederholt sich dann 6 Tage die Woche und dann kommen die Leute nach dem zweiten Tag am Zahnversteher und haben eigentlich keine Kraft mehr. Das heißt also meistens plant man eh zu viel ein, weil einfach, naja, der normale Golfer ist dieses Pensum nicht gewöhnt. Das heißt, ich muss mich da schon immer zurücknehmen. Aber was tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr, also was essentiell ist dafür, dass die Leute im Nachhinein sagen, das war geil, ist leider das Wetter. Und wenn das Wetter scheiße ist, dann kannst du an dem schönsten Fleck der Welt sein und du kannst die tollsten Inhalte bieten, dann werden die Leute sich danach denken, na toll, da hätte ich auch daheim bleiben können. Ja, und ich glaube, was wirklich eher wichtiger ist als die Golfinhalte, ist tatsächlich der Ablauf, dass es flutscht. Also sowas wie der Transport vom Flughafen muss laufen, der Transport zwischen Hotel und Golfplatz muss laufen, dass die Leute da nicht stehen und 20 Minuten an der Straße warten. Das sind, glaube ich, Dinge, die sehr negativ in Erinnerung bleiben, wenn es nicht läuft. Also ich glaube, man ist gut beraten, wenn man sowas anbietet, dass man sich vorher mehr damit beschäftigt, dass die ganze Orga läuft, als ob am Ende man bei der Stunde Putten nicht genau weiß, was man von Minute 13 bis Minute 19 machen wollte. Sondern es geht darum, das muss laufen, die Leute dürfen, es darf keine so warte Leerzeiten geben, sondern die Leute müssen da Bock haben auf Golf. Klar, Wetter kannst du nichts machen, da hoffst du halt einfach aufs Beste. Und ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Qualität des Essens.
Was ich ja krass finde, ist, du redest ja gerade eben alles über Dinge, die du als Golftrainer gar nicht kontrollieren kannst.
Korrekt.
Das, was du kontrollieren kannst, ist mehr oder weniger irrelevant, spielt keine Rolle. Und das, was richtig, richtig wichtig ist, ist komplett aus deiner Kontrolle draußen. Die Qualität des Essens, klar, du kannst natürlich entscheiden, gehe ich zu dem Restaurant oder nicht, aber du weißt ja nicht, schmeckt es jedem oder nicht, oder ist der Koch gut drauf oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Dann ist das Wetter gut, hast ja auch überhaupt keine Kontrolle drüber. Und ist Gerhard mit seinem Taxi pünktlich?
Diese Orga im Vorfeld, da muss man halt einfach selber im regen Austausch stehen mit Hotel und mit dem vielleicht Transportservice, wenn man es mit einem Transportunternehmen macht. Und da musst du einfach vorher immer lieber frühzeitig überlegen, okay, ist der Tisch, haben wir auch wirklich genug Platz an dem Tisch und wie lange dauert das Essen? Aber ja, viele der Dinge, also vor allem, ich glaube, das Wetter, und das wissen wir doch alle, wenn wir in Urlaub gehen, auch ohne Golf, wenn das Wetter schlecht ist, dann nervt das. Ja, und darauf bist du natürlich, ja, da bist du einfach ausgeliefert. Aber es ist und bleibt ein spannendes Thema. Ich finde es auch angenehm, tatsächlich sowas zu machen, dass man auch selber, weil ich meine, früher war ich den ganzen Winter unterwegs, jetzt ist das ja nicht mehr so. Und jetzt habe ich doch auch festgestellt, wie lang und ätzend der deutsche Winter ist. Jetzt mal so nach 20 Jahren weiß ich das jetzt auch, weil ich ja da auch den Winter fast komplett zu Hause war. Deswegen war es super schön jetzt auf Mallorca und ich habe selber auch, dann kommst du ins Spielen rein und ich habe dann auch selber wirklich gemerkt, ah ja, so am Ende der Woche spiele ich echt wieder ganz gut. Am Anfang der Woche war es sehr holprig und das macht Bock. Aber so viel dazu, ja.
Du sag mir, weißt du, was auch ganz essentiell ist für jede Tee-Time-Folge?
Ich weiß es ganz genau, aber sag's mir nochmal.
Und zwar der Hammerwitz der Woche.
Der Hammergag der Woche, ja. Ich wollte es ja, ich meine, es wäre jetzt auch schwierig gewesen, mich selber quasi anzuteasern.
Ja, deswegen habe ich das mal übernommen.
Weil das ist ja wieder eigentlich Zilles Aufgabe. Aber es ist lieb von dir, dass du es hier quasi so mir in den Weg wirfst, den Knochen zwischen die Beine wirfst. Ja. Ich habe einen ganz guten, in dem Fall wieder von Jens. Vielen Dank an der Stelle. Bist du bereit?
Ich kann es kaum erwarten.
Blöd, wenn die Saunatür nicht mehr aufgeht und daraufhin der Bodyguard.
Super, total toll. Okay,
gut. So, das heißt, wir brauchen.
Der war solid. Der war solid.
Ja, ich
also,
fand
der
den
war
auch
jetzt
solid.
Nicht. Also, das war jetzt keiner, wo ich sagen würde, den muss ich komplett abzelebrieren und meinem kompletten Umfeld erzählen. Aber das war jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, du hast deinen Job komplett verfehlt.
Finde ich, finde ich gut. Ne? Also wieder ein Jahr Tourkarte gehalten auf Probe, aber gerade so.
Ja,
gerade
genau.
So 110. geworden.
Ja, genau, richtig.
Gerade so 110. geworden. Wieder
und
so.
Du bist auch nur reingerutscht, weil die ganzen Affiliate-Members rausgefallen sind.
Ja, weil halt alle Lift-Tour spielen. Deswegen bin ich noch hinten reingerutscht und habe noch gerade meine Karte gehalten.
Du bist quasi Auffüllmaterial.
Ja, ich bin aber so, also Auffüll, das bin ich schon gewohnt inzwischen, dass ich Auffüllmaterial bin. Ah, wir können ja kein halbleeres Feld. Komm, ruft mal den Ritzhammer an, vielleicht hat er noch Bock mitzuspielen. Ja.
Top.
Aber hier, Instagram, schreibt doch immer gerne, wie ist es denn mit Golfreisen? Macht ihr sowas? Wenn ja, habt ihr Bock? Und wenn ja, auf was habt ihr Bock? Kleine Gruppe, große Gruppe, günstig, Preis egal, weit weg, nah da, keine Ahnung. Und ich habe schon ein Thema, ich tease es an fürs nächste Mal, Flo, weil wir heute ja sehr, sehr viel über Charity gesprochen haben. Ich habe bisher von keinem einzigen Liv-Spieler gehört, der irgendwie eine größere Charity mit diesem ganzen Geld, das sie da verdienen, gemacht hat. Also entweder, und ich hoffe, dass für die Leute, dass sie das vielleicht nicht machen dürfen, kann ja sein, weil ich glaube, dass dann viele sagen würden, ja, okay, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich die ganze Kohle nehme. Dafür, keine Ahnung, gebe ich jedes Jahr 2 Millionen für Frauenrechte aus. Wahrscheinlich wollen sie das unterbinden, aber wenn das nicht unterbunden ist, naja, fände ich es echt, echt wahnsinnig schwach, weil ich habe bisher von niemandem gehört, der das macht.
Ist so.
Aber das können wir nächstes Mal ja nochmal bequatschen. In diesem Sinne, ich würde ganz gern das Outro machen mit einer Legende im deutschen Radio und MTV. Markus Kafka, Flo, es war mir ein Fest mit dir. Jens, nächstes Mal hoffentlich wieder mit dir. Du kannst das viel besser als wir und als ich hier als Host. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nee, ich hab's verkackt. Oh Gott. Haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.